Dieser Podcast wird präsentiert von Orthovox. Der bayerische Spezialist für Bergsportausrüstung steht für den Schutz von Bergen und Bergsteigerinnen und Bergsteigern. Wertvolle Tutorials rund um die Themen Lawinensicherheit, Alpinklettern und Hochtourengehen bieten dir die kostenlosen digitalen Ausbildungsplattformen der Orthovox Safety Academy. Schau vorbei unter www.orthovox.com.
Ja, die KI kann halt wirklich nur das, worauf sie trainiert wurde.
Gerade am Anfang, wenn so eine Technologie aufkommt, eine neue Option, sich davon ruhig inspirieren lassen kann. Aber gerade am Anfang auch sehr stark die Plausibilität zu checken.
Hallo und herzlich willkommen bei Bergwelten, dem Podcast über Höhen und Tiefen. Mein Name ist Judith Steinkellner.
Und ich bin Mara Simperler.
Mara, du hast dich für diese Folge mit einem Thema beschäftigt, das man jetzt auf den ersten Blick nicht in den Bergen erwarten würde, nämlich mit künstlicher Intelligenz.
Ja, aber wie wir ja in den letzten, ich würde sagen, 1,5 Jahren erfahren haben, durchdringt künstliche Intelligenz unser Leben ja schon total. Es ist also kein Wunder, dass es auch in den Bergen angekommen ist, dieses Thema.
Du hast ja auch einen ganzen Schwerpunkt für die neue Bergwelten-Ausgabe zum Thema geschrieben. Das erscheint am 21. März. Und bei deiner Recherche dazu, was ist dir da alles untergekommen?
Also ich muss sagen, ich war so verblüfft von den Dingen, die ich gefunden habe, die es schon gibt. Manche davon sind schon in Betrieb, wie zum Beispiel Gondeln, die auf Abruf bereitstehen und wo das System automatisch checkt, wie voll die Gondel ist und wann sie abfahren muss und wohin sie fährt. Andere sind noch so in der Prototypphase. Also mich hat total überrascht, dass es beispielsweise ein sogenanntes Exoskelett gibt. Das muss man sich vorstellen, wie einen Roboter-Klettergürtel, den man sich anziehen kann und der unterstützt einen dann wirklich beim Gehen. Und damit man eben nicht so komisch wie so ein Roboter durch die Gegend stolpert, berechnet eine künstliche Intelligenz das eigene Gehmuster. Also es ist echt unglaublich, welche Bandbreite es da schon gibt.
Ja, es hört sich richtig faszinierend, ein bisschen beängstigend, aber vor allem sehr spannend an. Ich bin gespannt, was du uns jetzt erzählst.
Stellt euch vor, ihr steht an einem majestätischen Berggipfel. Der Wind peitscht um euch herum und ihr spürt die Energie, die diese majestätische Natur ausstrahlt. Doch was, wenn ich euch sage, dass es mehr gibt, als das Auge sehen kann? Hinter den Kulissen, in den Tiefen der Algorithmen, hat die künstliche Intelligenz Einzug gehalten und verändert unsere Art, die Berge zu erleben. In dieser Folge werden wir uns mit bahnbrechenden Entwicklungen befassen, die es ermöglichen, dass Algorithmen den perfekten Weg durch anspruchsvolles Gelände berechnen, Wetterbedingungen präzise vorhersagen und sogar menschenähnliche Roboter entwickeln, die die Herausforderungen unserer Berggipfel meistern können. Ihr werdet überrascht sein, wie KI unser Verständnis von Risiko und Sicherheit im Bergsport neu definiert. Aber bevor wir tiefer in dieses faszinierende Thema eintauchen, möchte ich euch noch eine Frage stellen. Habt ihr euch je gefragt, wer die Worte in euren Ohren formt? Wer die Gedanken hinter dieser Sendung spinnt? Okay. Wenn ihr schon länger beim Bergwelten-Podcast zuhört, wird euch die Antwort auf diese Frage nicht so schwer fallen, hoffe ich zumindest. Den Einleitungstext habe ich mir nämlich von ChatGPT schreiben lassen und naja. Zum einen, ich würde das nie so sagen. Und ihr spürt die Energie, die diese majestätische Natur ausstrahlt. Und zum anderen, das hier stimmt auch nur so halb. In dieser Folge werden wir uns mit bahnbrechenden Entwicklungen befassen, die es ermöglichen, dass Algorithmen den perfekten Weg durch anspruchsvolles Gelände berechnen. Aber was wahr ist, künstliche Intelligenz ist im Bergsport angekommen. Und wir werden uns in dieser Folge damit auseinandersetzen, was das für euch und uns bedeutet. Für die meisten von uns ist das Thema KI so richtig erst seit 1-2 Jahren präsent. Aber
also grundsätzlich ist künstliche Intelligenz schon sehr, sehr alt. Also die Idee, dass irgendwas von einer Technik erledigt wird, Aufgaben erledigt werden, was eigentlich Menschen machen, das kommt ja eigentlich schon aus den 70er Jahren oder schon viel, viel früher hat es da Ideen gegeben. Und auch neuronale Netze kämen aus Anfang der 90er Jahren oder um 1990 herum.
Das ist Christoph Schranz. Er arbeitet beim Forschungsinstitut Salzburg Research als Data Scientist. Und dort kümmert er sich um Human Motion Graphics, also menschliche Bewegungsdaten.
Dort ist mein Hintergrund, dass ich mich um Data Engineering und Data Science kümmert, mit Schwerpunkt auf Deep Learning. Also sprich ganz großen neuronalen Netzen, die Schätzungen und Vorhersagen machen. Und das jetzt speziell im Domänenschwerpunkt menschliche Zeitreihendaten oder Bewegungsdaten.
Okay, falls ihr da gerade nicht folgen habt können, macht nichts. Bleiben wir bei was Nachvollziehbarem. Was ist denn dein Bezug zu Bergsport, Christoph?
Mein Bezug zum Bergsport ist, dass ich tatsächlich mal beim ÖSV war, und zwar in einer Randsportart im Grasski. Und dort da internationale Rennen mitgefahren bin. Und das ist aber mittlerweile schon ein ganzes Jahrzehnt her. Und zurzeit bin ich einfach gern auf die Berge, also im Winter Skitouren und ein bisschen Skifahren und im Sommer wandern.
Moment, hat er gerade Grasski gesagt?
Genau, Grasski. Also sprich, man steckt sich mit ganz üblichen Rohrstangen an Lauf, also ein Slalom mit Kippstangen oder die Riesentallauf Super-G, Fähnchen drauf und fährt dann die Wiese runter. Also mit knappen 100 km/h beim Super-G.
Na gut. Also ich glaube, man kann sagen, dass Christoph ein Herz für Nischenthemen hat. Und als er angefangen hat, bei Salzburg Research zu arbeiten, lief KI für die breite Bevölkerung definitiv noch unter Nische. Das hat sich spätestens im November 2022 durch ChatGPT grundlegend geändert. Falls irgendwer von euch nicht wissen sollte, was ChatGPT ist, es handelt sich dabei um einen fortschrittlichen KI-Textgenerator, der in der Lage ist, so zu schreiben wie ein Mensch.
Und da hat man dann einfach einen Chatpartner gehabt, der Sachen gemacht hat, die man davor nicht für Möglichkeiten hätte oder wo man sich ziemlich sicher war, dass das doch nur einige Zeit dauern wird. Und gleichzeitig ist ChatGPT ein Werkzeug, was durch sehr viele Aufgaben erledigt, was dann auch in der praktischen Anwendung sehr nah am Alltag ist. Also sprich, dass man einfach eine Mail so höflicher formuliert, wenn man gerade aufgebracht ist, zum Beispiel. Oder auch für Studenten, die Seminararbeiten machen. Und auf der anderen Seite Lehrer, die Schularbeiten planen.
Das Programm wird aber nicht nur von Studierenden verwendet, die sich ihre Hausaufgaben schreiben lassen, sondern viele Menschen nützen es auch als Suchmaschine. Also könnte man sich doch auch eine Tour dort planen lassen, oder? Ich habe das ausprobiert. ChatGPT plane mir eine dreitägige Hüttentour in Salzburg. Sie soll öffentlich erreichbar sein, gibt mir für jeden Abschnitt die Strecke in Kilometern, die Dauer in Stunden und die Schwierigkeit an.
Natürlich, ich kann dir eine dreitägige Hüttentour in der Umgebung von Salzburg planen, die öffentlich erreichbar ist. Hier ist ein Vorschlag. Tag 1, Ankunft und Wanderung zur ersten Hütte. Startpunkt, Salzburg Hauptbahnhof. Ziel, Geisbergspitze Hütte. Strecke, ca. 12 Kilometer. Dauer, ca. 5-6 Stunden. Schwierigkeit, Mittel.
Naja, von Salzburg auf den Geisberg zu wandern, das ist zwar eine öffentlich erreichbare Tour, aber eine besonders schöne Tour ist das nicht. Das wäre allerdings nicht so schlimm, wenn ChatGPT als zweite Etappe nicht das hier vorschlagen würde.
Tag 2, Wanderung zur zweiten Hütte. Startpunkt, Geisbergspitze Hütte. Ziel, Ingolstädter Haus. Strecke, ca. 18 Kilometer. Dauer, ca. 7-8 Stunden. Schwierigkeit, mittel bis schwer.
Und das ist nicht nur eine unschöne Tour, sondern einfach völlig falsch. Vom Geisberg zum Ingolstädter Haus sind es nämlich nicht 18 Kilometer, sondern mehr als 60 Kilometer – Außerdem fast 4000 Höhenmeter und es bräuchte für die Strecke rund 23 Stunden Gehzeit. Tag 3 erspare ich euch, aber das Wesentliche ist, ChatGPT halluziniert da einfach was zusammen, was logisch klingt, aber falsch ist. Gerade beim Bergsport, wo es nicht nur um Plagiate geht, sondern auch um Sicherheit, sollte man also vorsichtig sein, wenn man sich von einer KI eine Tour planen lässt, sagt auch der Experte Christoph Schranz.
Und ich glaube, wenn man einfach mal gerade am Anfang, wenn so eine Technologie aufkommt, eine neue Option, sich davon ruhig inspirieren lassen kann, aber gerade am Anfang auch sehr stark die Plausibilität zu checken, sich nicht blind darauf zu verlassen und sehr etablierte Informationsquellen hinzuzunehmen.
Im Grunde gilt also für Tourenplanung mit KI das, was für jede Tourenplanung gelten sollte. Man darf sich nicht auf eine Quelle verlassen und sollte Infos immer nachprüfen. Vielleicht erinnert ihr euch an diese Schlagzeilen.
Schlagzeilen macht gerade ein Fall im österreichischen Kleinwalsertal. Eine Gruppe von 99 Schülern und ihre Lehrer gerieten am Heuberggrat in Bergnot.
Da haben sich die Lehrerinnen und Lehrer auf eine Tourenbeschreibung von einem Tourenportal verlassen, die von einem User ins Netz gestellt wurde. Keine gute Idee, sagt Christoph Schranz.
Man kann sich auch überlegen, ob man jetzt einer einzigen Person, die man nicht persönlich kennt, wirklich bei einer Tour vertraut, die durchaus gefährlich werden kann, gerade im Hochgebirge.
Jetzt ist es so, dass zum einen viele Tourenportale aus den Routen bestehen, die von einzelnen Nutzerinnen und Nutzern hochgeladen werden, also recht subjektiv sind. Immer mehr Tourenportale nützen aber auch künstliche Intelligenz, um Touren zu erstellen oder zu ergänzen. Und nicht immer ist das auf den ersten Blick ersichtlich. Ein Portal, das schon lange im KI-Game mitspielt, ist Komoot. Es ist auch eines der am schnellsten wachsenden Tourenportale mit mehr als 35 Millionen Nutzern. Man kann mit der zugehörigen App eigene Touren planen, aber man bekommt auch personalisierte Tourenempfehlungen. Und die stellt in vielen Fällen eine künstliche Intelligenz zusammen. Nicht immer kommt dabei aber eine intelligente Route raus. Ich möchte an dieser Stelle klar sagen, viele Nutzerinnen sind mit Komoot total zufrieden. Aber es gibt halt in diversen Foren auch einige Kommentare wie dieser hier.
Komoot schlägt mir ständig Routen vor, die vollkommen überlaufen sind.
Die nervigen Tourenvorschläge sind nicht wirklich brauchbar, teilweise echt weit entfernt und man findet sie eigentlich besser im Internet.
Mit dieser App erlebt man mindestens einmal pro Etappe Wege, die völlig abseits der normalen Route verlaufen.
Was macht also die KI, die Komoot einsetzt? Auf der Website steht es so.
Smart Tours werden durch einen Algorithmus generiert. Sie basieren auf einer Kombination aus beliebten Highlights mit vielen positiven Bewertungen und Kommentaren und anonymisierten Tourdaten, die von Komoot-Nutzern aufgezeichnet wurden. Sobald Komoot erkennt, dass ein Weg oft besucht wird und beliebt ist, wird für die jeweilige Sportart eine Smart Tour über diesen Weg generiert.
Und warum macht man das? Dazu hat einer der Gründer der Plattform, Markus Hallermann, in Folge 434 des OMR-Podcasts was Interessantes gesagt.
Es steckt dahinter eine große Community, die ihre Daten und ihre Erlebnisse teilt, also Empfehlungen da draußen teilt, wo ist es schön zum Mountainbiken, wo ist es schön zum Rennradfahren. Wir haben da ein bisschen anderen Ansatz, dass wir uns im Prinzip angucken, was sind die speziellen Merkmale oder das Highlight einer Tour? Also, dass wir sagen, wenn du wandern warst, der eine Gipfel, die eine Hütte, das ist relativ einfach. Aber dann an der Isar oder an der Alster, das eine Segment, das besonders schön zum Joggen ist. Und wir dann über diese Empfehlungen von Nutzern wieder Touren für dich personalisiert bereitstellen. Und mit diesem ja sehr datengetriebenen Ansatz, mit Hilfe einer Community, schaffen wir es halt in Anführungszeichen überall, personalisierte Touren zu liefern.
Und man muss sagen, das Kernasset ist ja diese Community zu haben. Also ihr habt ja nicht Redakteure, wie man das so meinen könnte, ne, wie früher irgendwelche Magazine, wo dann der Redakteur eine Fahrt irgendwie vorgegeben hat. Und sondern ihr habt ja wirklich, wie viele Leute? Millionen von Menschen, die da ihre Touren teilen. Das ist ja für euch eigentlich der Gamechanger,
ja,
oder?
Ja, also das ist, wenn man es aus einer Investment- oder Company-Sicht sieht, dann ist das Schöne, dass wir keine Stückkosten für die Produktion von Touren haben. Das Asset ist die Community, das die ihre Recommendations teilen und wir es halt so schaffen, personalisierte Empfehlungen zu liefern, wo sonst überhaupt gar keine da sind. Also wenn ich irgendwo südlich von Wolfsburg die 10 besten Rennradtouren südlich von Wolfsburg, dieses Buch, das gibt's nicht, weil einfach kein geschäftliches Interesse dahinter ist. In diesen Wolfsburgs dieser Welt wohnen aber die meisten Menschen und wollen am Feierabend oder am Wochenende auch raus, egal ob mit der Familie am Wochenende oder eben die Rennradtour. Und wir schaffen das durch unseren Ansatz über die Community und über unser Daten Analytics Machine Learning Topic dann tatsächlich dieses Produkt zu liefern, wo es die meisten Menschen brauchen.
Zum einen will man also Touren in unterrepräsentierten Gegenden zur Verfügung stellen. Aber es ist eben auch billiger, eine KI-Tourenempfehlungen erstellen zu lassen, als, sagen wir mal, einen Bergführer zu beauftragen. Also jemanden, der eine Region genau kennt und weiß, welche Wege wo verlaufen und wie schwierig gewisse Passagen sind. Komoot ist nicht das einzige Tourenportal, das diesen Weg gewählt hat. Auch Outeractive und Bergfex setzen künstliche Intelligenz bei ihren Touren ein. Und falls ihr euch jetzt fragt, nein. Wir bei bergwelten.com machen das nicht. Unsere Touren werden redaktionell erstellt bzw. überarbeitet und ein Bergführer bewertet außerdem deren Schwierigkeit. Wir sind da sozusagen oldschool unterwegs. Jetzt aber zurück zur Geschichte. Wie gut die Empfehlungen einer KI sind, hängt nicht nur von einem dahinterstehenden Algorithmus ab, sondern vor allem auch von der Datenlage. Wenn jetzt eine App beispielsweise alle Bewegungsdaten ihrer Nutzerinnen und Nutzer trackt, kann die KI daraus Tourenempfehlungen ableiten. Aber nur aus diesen Daten alleine kann sie noch nicht sagen, ob die Nutzerinnen vielleicht alle auf einer Abkürzung gehen, die kein offizieller Weg ist, oder ob dort neuerdings ein Wegverbot herrscht oder ob eine Mure den Weg weggeschwemmt hat. Ich hätte darüber auch sehr gerne mit jemandem von Komoot gesprochen, aber leider hat das Unternehmen nicht auf meine Anfrage reagiert. Als ich den KI-Forscher Christoph Schranz darauf angesprochen habe, wie die Datenlage das Ergebnis beeinflusst, hat er mir von einem Erlebnis erzählt, das er selbst am Berg hatte.
Und zwar war ich letztes Jahr auf einem Berg im Winter, also eine Skitour. Und da sind zwar Frauen sehr gemütlich an einer Hütte gesessen, haben sich voll entspannt, mitten in der Sonne, windstill war es. Es war alles sehr, sehr ruhig. Und wie vorbei marschiert bin, hat sie plötzlich gesagt, meine blöde Uhr, die sagt, ich bin zu gestresst.
Christoph erzählt, die Frau hat eine Smartwatch getragen, die ihren Herzschlag analysiert hat. Ihr Puls war nach dem Aufstieg also noch hoch, obwohl sie in diesem Moment schon ruhig gesessen ist. Und das hat diese Uhr eben analysiert als, du bist gerade gestresst. Obwohl die Frau sich eigentlich ausgeruht hat und das auch als angenehm empfunden hätte, wenn die Uhr sie nicht genervt hätte. Und wie kommt diese Smartwatch zu dem Schluss, dass ihre Trägerin während einer Skitourenpause gestresst ist? Weil sie vermutlich mit Daten trainiert wurde, die diese Situation nicht abbilden, sagt Christoph Schranz.
Das sind oftmals Daten, die aus experimentellen Studien kommen, wo die Personen einfach gesagt gestresst werden, bewusst, und dann einfach angeschaut wird, wie der Herzschlag ist, wenn die Person gestresst ist und wie der ist, wenn sie nicht gestresst sind, und darauf wird ein Modell basiert. Jetzt ist es so, dass im Experiment die Leute vielleicht keinen Sport gemacht haben. Das heißt, die Daten, die verwendet worden sind, die haben jetzt nicht unterscheiden können, ob die Person etwas Angenehmes oder Unangenehmes macht. Sie hat nur feststellen können, wie stark die Intensität vom Herzschlag oder die Beanspruchung ist.
Diesen Zusammenhang zwischen Dateninput und KI-Output sollte man immer im Hinterkopf haben, wenn man Inhalte nutzt, die von einer künstlichen Intelligenz erstellt wurden. Übrigens, sogenannte Wearables, also Geräte, die wir mit uns herumtragen und die zum Beispiel unsere Bergaktivitäten analysieren, werden gerade zuhauf entwickelt. Da gibt es Skischuhe, die analysieren, wie man besser carven könnte, und T-Shirts, die Vitalparameter messen. Wenn euch sowas interessiert, kauft euch doch das neue Bergwelten-Magazin. Da haben wir auch einen großen Schwerpunkt zu dem Thema, wo wir euch allerlei skurrile KI-Gadgets vorstellen. Aber bevor ich euch jetzt noch ein Tool vorstelle, das ein paar Menschen in den Bergen die Arbeit deutlich erleichtern könnte, gibt es eine kurze Werbeunterbrechung.
Der Einsatz von künstlicher Intelligenz im Bergsport wird heiß diskutiert. Fest steht, ein verantwortungsvolles Risikomanagement eines jeden Einzelnen wird sie nicht ersetzen können. Eine gute Ausbildung ist also das A und O für sichere Touren. Die Orthovox Safety Academy Labs bieten dir hochwertige Inhalte rund um die Themen Lawinensicherheit, Alpinklettern und Hochtouren gehen. Auf den interaktiven Ausbildungsplattformen kannst du dein Wissen auffrischen, Neues lernen und mittels zahlreicher Quizze das Erlernte testen. Entwickelt wurden die Orthovox Safety Academy Labs mit Bergführerinnen und Bergführern, Sicherheits- und Erste-Hilfe-Expertinnen und Experten. Sie sind zu finden unter www.orthovox.com.
Willkommen zurück. Eine der Hoffnungen, die ja seit Beginn die Forschung zu künstlicher Intelligenz vorantreibt, ist auch, dass ein Computer oder ein Roboter irgendwann Arbeiten übernehmen, die uns Menschen eigentlich nur lästig sind. Damit wir mehr Zeit in den Bergen verbringen können zum Beispiel. Und man kann sagen, dass das auch ein Teil der Motivation war, die zu unserem nächsten Projekt geführt hat.
Ehrlich gesagt, es ist auch eine ziemliche Dodelarbeit, sich durch Webcams zu klicken.
Das ist Anna Siebenbrunner. Und sie forscht daran, dass Menschen in Zukunft keine Dodelarbeit mehr machen müssen. Oder zumindest ein bisschen weniger. Anna arbeitet bei Lola. Das ist ein Unternehmen, das unter anderem digitale Tools für Bergsicherheitsthemen entwickelt. Und gemeinsam mit ihren Kolleginnen und Kollegen dort und mit einem Team von der TU Innsbruck hat sie einer KI beigebracht, Lawinenabgänge zu erkennen.
Für die Lawinenwarndienste oder auch für lokale Lawinenkommissionen ist es einfach extrem wichtig zu wissen, wo sind jetzt gerade frische Lawinenabgänge. Einerseits, um reagieren zu können, zum Beispiel eine Straße zu sperren, eine Zugstrecke zu sperren oder im schlimmsten Fall, wenn auch Verschüttete beteiligt sind, also wenn die Lawine Personen verschüttet hat, dass man dann auch die Rettungskette schnell in Gang setzen kann.
Wie findet man denn heraus, wo eine Lawine abgegangen ist? Normalerweise erfährt man das, weil irgendwer diese Lawine mitbekommen hat und die Zuständigen informiert. Aber, sagt Anna, es gibt noch etwas, was die meisten von uns gar nicht wissen. Weil auf Basis von Lawinenabgängen auch die Lawinenwarnstufe festgelegt wird, sitzen die Mitarbeitenden von den Lawinenwarndiensten immer häufiger vor Webcams und klicken sich durch, um vielleicht eine Lawine zu entdecken, die eben niemand eingemeldet hat.
Und jetzt gibt es alpenweit um die 4.000, 5.000 Webcams. Wenn man da sich durch alle durchklickt oder zumindest durch seine Region, dann ist das extrem zeitkonsumierend und deswegen war eben die Überlegung, das an eine KI auszulagern.
Das System, das das Team rund um Anna entwickelt hat, heißt CATS. Das steht für Camera-Based Avalanche Detection System. Das Besondere an der KI, sagt Anna, ist, dass sie auf Webcam-Bildern nicht nur eine Lawine an sich erkennen kann, sondern auch, welche Art von Lawine es ist.
Das Modell erkennt, ob das jetzt eine Gleitschneelawine ist, ein Schneebrett oder eine Lockerschneelawine, was auch für die Lawinenwarnung sehr hilfreich sein kann.
Um die KI so weit zu bekommen, haben die Forscherinnen und Forscher das Modell über ein Jahr lang trainiert.
Training heißt in dem Fall nicht sowas wie ein Workout im Fitnessstudio.
Stattdessen haben die Menschen dem Modell unzählige Fotos gezeigt. Auf manchen waren Lawinen zu sehen, die die Forscherinnen eingezeichnet hatten, auf anderen nicht. Da sind wir wieder bei dem Thema Datenlage, von dem wir schon im ersten Teil geredet haben.
Weil sie muss ja unterscheiden können, sonst schreit sie immer Lawine, wenn sie im Training immer nur Lawinenfotos sieht. Und so lernt dieses Modell dann Lawinen zu erkennen.
Und beim Training dafür erkennt man schnell, wo das System vielleicht noch Fehler macht.
Ja, die KI kann halt wirklich nur das, worauf sie trainiert wurde. Also wir haben dann in den ersten Praxistests schnell mal festgestellt, dass die KI ein Problem hat mit Skipisten, weil die für die KI zumindest ähnlich ausschauen wie Schneebrettlawinen. Weil die KI hat halt, also die kennt halt keine Skipiste, aber dann haben wir der KI quasi ein paar Skipistenfotos gefüttert und so schnell war das Problem dann erledigt. Oder zum Beispiel auch Ski, so Hütten, so kleine Holzhütten, die man halt auch manchmal sieht auf Webcams. Und da hat die KI oft gedacht, dass das eine Gleitschneelawine ist, weil wenn da dieser dunkle Boden zum Vorschein kommt, dann hat das schon eine gewisse Ähnlichkeit mit so einer kleinen Holzhütte. Das gleiche bei Felsen. Und auf sowas muss man auch vorbereitet sein. Aber wenn man das im Training berücksichtigt, dann kriegt man das hin. Und deswegen haben wir auch eben diese Praxistests gemacht.
Ich wollte von Anna wissen, was die KI denn besser kann als ein Mensch. Und abgesehen davon, dass es natürlich Zeit und Ressourcen spart, wenn eine KI extrem viele Bilder in extrem kurzer Zeit analysieren kann, ist sie teilweise auch genauer als ein Mensch, sagt Anna.
Also sie übersieht weniger leicht irgendwelche kleinen Lockerschneelawine am Bildrand oder gerade wenn Schatten im Spiel ist, tun uns auch wir Menschen schwer. Und bei solchen Anwendungsfällen ist es einfach angenehm, eine Unterstützung zu haben.
Trotzdem braucht es bislang schon noch Menschen, um die Ergebnisse der KI zu überprüfen. Man spricht dann von einer Human-AI-Collaboration, bei der zum Beispiel jemand in einer Lawinenwarnkommission eine automatische Nachricht erhält, wenn die KI eine Lawine auf einer Webcam entdeckt hat. Und diese Person schaut sich dann die Bilder nochmal mit eigenen Augen an, um zu überprüfen, ob da tatsächlich eine Lawine abgegangen ist. Denn genau wie bei der Tourenplanung gilt auch bei Lawinen, es steht hier halt die Sicherheit von Menschen auf dem Spiel. Deshalb war es den Entwicklern auch so wichtig, das Modell so zu trainieren, dass es möglichst wenige False Negatives gibt. Also, dass möglichst keine Lawinen übersehen werden.
Es ist so, wie man kann sich das vielleicht so vorstellen. KI wird auch ganz viel schon angewandt in der Medizin, also in der Erkennung von Krankheiten, zum Beispiel Krebs. Und wenn man sich jetzt überlegt, es ist viel schlimmer, einmal eine Krebserkrankung zu übersehen, als einmal doppelt wo drauf zu schauen. Und dasselbe ist bei der Lawine. Wenn man mal zu viel hinschaut, wenn gar keine Lawine ist, dann ist es nicht so viel verhaut, wie wenn vergleichsweise ein Lawinenabgang übersehen wird.
Das Camera-Based Avalanche Detection System, an dem Anna mitgearbeitet hat, ist bisher noch nicht am Markt. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es in wenigen Jahren völliger Standard ist, dass Lawinen-Bulletins mit Hilfe künstlicher Intelligenz erstellt werden. Anna sagt, ihr Modell ist gut, aber es ist nicht perfekt. Und wie bei allen KI-Anwendungen soll man ihm nicht blind vertrauen. Ich glaube, wenn ihr eine Sache aus dieser Folge mitnehmt, dann ist das genau dieser Satz. Auch der KI-Experte Christoph Schrand sagt, doof wird's dann, wenn wir Menschen uns zum Beispiel mehr auf das verlassen, was eine Smartwatch sagt und uns weniger auf unser eigenes Gefühl verlassen. Oder wenn wir uns bei der Tourenplanung auf GPX-Tracks und Beschreibungen aus dem Internet verlassen, ohne sie nachzuprüfen. Egal, ob sie von einer KI generiert wurden oder von einem Menschen.
Also ich glaube, es könnte uns helfen, also auch wenn man teilweise schlechte Erfahrungen macht mit KI-unterstützten Tipps, dass man einfach mal sich selbst reflektiert und wieder versucht, mehr Quellen gleichzeitig zu konsumieren, wenn ein Anliegen wirklich wichtig ist.
Ich habe den Experten Christoph Schranz gefragt, ob er glaubt, dass er diese Warnung irgendwann nicht mehr aussprechen muss. Also wird man KI-erstellten Inhalten irgendwann vertrauen können?
Ja, ich bin mir ziemlich sicher. Also es werden sich wahrscheinlich einige Hersteller sehr viel Vertrauen aufbauen, weil einfach die Beschreibungen dann sich sehr gut herausstellen. Und ich kann mir vorstellen, dass es dann so sein wird wie bei Wetterprognosen. Man wird sich ärgern, dass sie nicht stimmen, aber sie stimmen deutlich besser, als wenn man nur die Schwalben beim Fliegen zuschaut. Und im Endeffekt geben uns solche Tools Schätzungen, die besser sind als die von einem einzelnen Menschen oder zumindest besser als die eigenen. Und ich glaube, sobald sich die genug etabliert haben und es nützlich herausstellen, wird es besser werden, der Hype wird verfliegen und im Endeffekt werden einige Tools oder wahrscheinlich sogar sehr viele Tools in dem Bereich bleiben und uns begleiten.
Viele Expertinnen und Experten glauben, dass die Entwicklung von immer besserer KI unsere Art zu arbeiten und unseren Alltag komplett verändern wird. Und nachdem ich mich einige Wochen intensiv mit dem Thema beschäftigt habe, kann ich dieses Gefühl echt gut nachvollziehen. Was das für den Bergsport bedeutet, kann man in Ansätzen ja schon erahnen. Beim Training bei der Tourenplanung, ja sogar während einer Tour, kann man sich jetzt schon von künstlicher Intelligenz unterstützen lassen. Aber eines kann uns die KI, glaube ich, nie abnehmen. Das tatsächliche Erleben einer echten Tour in den Bergen. Und das ist auch gut so.
Danke Mara fürs Erzählen und danke euch fürs Zuhören. Unsere nächste Folge kommt am 15. April. Schaut doch bis dahin auf unseren anderen Kanälen vorbei. Auf bergwelten.com, auf Instagram, Facebook und auf TikTok. Und am 21. März erscheint das neue Bergwelten-Magazin, in dem ihr nicht nur einen KI-Themenschwerpunkt findet, sondern auch ein großes Bergporträt über den Schafberg in Salzburg. Diese Folge des Bergwelten-Podcasts wurde produziert von Mara Simpala.
Dieser Podcast wurde dir präsentiert von Orthovox. Unter orthovox.com kannst du dich direkt in die nächste Tourenplanung stürzen. Du findest hier nicht nur die Safety Academy Labs mit Tutorials zu den Themen Lawinensicherheit, Alpinklettern und Hochtourengehen, sondern auch die neue Westalpen-Kollektion, entwickelt für die höchsten Ansprüche am Berg, damit du nicht nur verantwortungsvoll handelst, sondern auch bestmöglich geschützt bist. Schau vorbei unter www.orthovox.com.